Seit 1965 wird ja in dem südamerikanischen Land, also in Kolumbien, gekämpft. Seitdem gibt es linksgerichtete Guerillagruppen in dem Land, die tiefgreifende soziale Reformen sowie wie zum Beispiel eine umfassende Landreform fordern. Und seit 1965 hat dieser Konflikt auch unzählige Opfer schon gefordert. So sind seit 1970 über 20.000 Menschen verschwunden. Es wurden mehr als 2 Millionen Menschen vertrieben. Und man sagt ja im Allgemeinen, Kolumbien hat die höchste Entführungsrate weltweit. Mit dem Thema wollen wir jetzt mit Alexandra Huck sprechen. Alexandra Huck ist von COLCO, einer Menschenrechtsinitiative zu Kolumbien. Sag uns nochmal ganz kurz, du bist Mitarbeiterin von COLCO. Was genau ist denn COLCO?
Ja, COLCO heißt eigentlich ausgeführt COLCO, Menschenrechte für Kolumbien e.V. Das ist ein Verein, der hat zum einen Mitglieder, die sich für die Menschenrechtssituation in Kolumbien interessieren und engagieren. Und es gibt ein Büro in Berlin, wo wir zu zweit sitzen und eben auch Öffentlichkeitsarbeit, Infoarbeit und Advocacy, sprich Lobbyarbeit bei unseren Politikern zur Menschenrechtssituation in Kolumbien machen.
Ihr arbeitet ausschließlich zu Kolumbien?
Ja, ausschließlich zu Kolumbien, aber eben im deutschen Kontext und bezogen auf Deutschland.
So, es wurde ja eben gesagt, dass der Rechtsstaat in Kolumbien erhalten bleiben sollte. Was ist deine Meinung? Ist Kolumbien ein Rechtsstaat?
Also man kann sagen, de facto in vielem nein, formal in weitgehend bisher ja, wobei im Moment auch das Gesetzesinitiativen oder bereits verabschiedete Verfassungsänderungen gibt, die auch diese formalen Aspekte von einem funktionierenden Rechtsstaat mit abbauen. Ich möchte das vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausführen, was ich meine mit formal ja, de facto nein. Also formal gibt es eine Verfassung, es gibt Rechtstexte, die in vielem auch relativ vorbildlich sind. Es gibt natürlich Gerichte, Anwälte, Staatsanwälte, das alles ist da und theoretisch sieht es alles so aus, als könnte jeder einfach im Falle einer Rechtsverletzung einen Anwalt beauftragen, Anzeige erstatten, Anklage erheben und so weiter. Faktisch ist es eben so, dass es in Kolumbien eine wahnsinnig große Straffreiheit gibt. Und das hängt zum einen schon, fängt ganz im Kleinen an. Das heißt, die Leute haben oft schon Angst, überhaupt Anzeige zu erstatten, wenn ihnen Unrecht widerfahren ist. Also wenn sie zum Beispiel von Paramilitärs bedroht wurden oder Angehörige gar verschleppt wurden, haben sie Angst, Anzeige zu erstatten, weil eben immer wieder klar wird, dass Polizeiorgane und andere Organe des Staates mit Paramilitärs zusammenarbeiten. Und das heißt eben, dass diese Anzeige vor den staatlichen Instanzen direkt auch zu Drohungen von Paramilitärs führen, die direkt darauf hinwirken, dass die Zeugen ihre Aussagen zurückziehen, dass die Kläger die Anklagen zurückziehen und dass auch Drohungen gegen Anwälte stattfinden, damit die eben aufhören, diese Fälle weiterhin zu vertreten.
Welche Folgen hatten diese Straffreiheit für Gewerkschaftsaktivistinnen, Aktivisten, Menschenrechtsgruppen und Anwälte jetzt im Konkreten in Kolumbien?
Also die Straffreiheit für das, was bisher geschehen ist, ist natürlich eine ganz offene Einladung, weiterzumachen mit weiteren Drohungen, Verschleppungen und Morden an diesen Aktivisten. Es ist in Kolumbien im Grunde so, dass eine kleine reiche Elite ihre Interessen verteidigt, auch indem eben die Opposition, die soziale Änderungen und gesellschaftliche Veränderungen fordert, auf zivilem, gewaltfreiem, politischem Wege, dass diese Opposition eben zum Schweigen versucht wird zu bringen, indem diese Menschen einfach bedroht oder umgebracht werden oder eben durch die Drohungen ins Exil getrieben werden. Und da ist es eben so, wenn für das, was bisher passiert ist, es keine Strafen gibt, dann werden diese Drohungen natürlich auch weitergehen. Und es ist einfach auch so, dass immer wieder Menschenrechtsaktivisten, die bedroht werden, das zur Anzeige bringen und dann natürlich auch einfordern, dass der Staat einschreitet, um sie zu schützen vor diesen Übergriffen. Aber das geht eben einfach immer weiter und die Drohungen setzen sich fort und dadurch wird auch diese Arbeit massiv eingeschränkt. Also es ist einfach so, dass in Kolumbien, also dass die Hälfte aller weltweit ermordeten Gewerkschafter sind kolumbianische Gewerkschaften. Das ist eine ganz massive Behinderung der Gewerkschaftsarbeit vor Ort. Und für die Menschenrechtsaktivisten, da sind die Zahlen nicht so hoch, aber faktisch ist es auch dort so, dass jeder weiß, wer sich für Menschenrechtsthemen einsetzt, da folgen Todesdrohungen eigentlich direkt auf dem Fuß.
Also der Spielraum, um sich zu engagieren, sozial zu engagieren, für Menschenrechte zu engagieren, ist deswegen sehr gering. Das geht ja jetzt in Kolumbien schon sehr, sehr lange so. Und das hat ja eine sehr lange Geschichte. Seit 40 Jahren herrscht Bürgerkrieg. Seit 40 Jahren werden eben Menschen getötet, entführt, verschwinden. Und die Frage ist, wie ist dieses Phänomen zu erklären, gerade in Kolumbien, dass es so eine gewisse Kontinuität hat und nicht Brüche drin sind, wie das in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern ist, wo es dann eben einen Putsch gibt, aber danach eben auch wieder eine Redemokratisierung, zumindest formal, und wo dann die Menschenrechtsverletzungen auch nachlassen. Warum hat das so eine Kontinuität in Kolumbien?
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, und da gibt es auch viele Theorien darüber. Also ich denke, es ist schon ein wichtiger Faktor, dass militärisch betrachtet die Situation natürlich sehr festgefahren ist. Das heißt, die bewaffnete Opposition, die Guerillagruppen sind sicher so stark, dass sie jetzt militärisch nicht zu besiegen sind. Andererseits ist der Staat auch militärisch stark genug, um sich von diesen Guerillagruppen nicht besiegen zu lassen. Und es ist aber auch auf dieser politischen Ebene nicht so, dass da in den letzten Jahren irgendwelche Verhandlungen stattgefunden hätten, die wirklich ernsthafte Aussichten auf Erfolg hatten oder wo man eben auf dem Verhandlungswege das lösen konnte. Und das ist sicher auch damit zu erklären, dass da auf beiden Seiten, aber ganz konkret auch auf staatlicher Seite, also auf Seiten der Regierung, relativ wenig Bereitschaft für Zugeständnisse ist, also da jetzt auf Forderungen für eine Landum- oder Rückumverteilung oder sowas einzugehen. Da ist kaum eine Bereitschaft da, und es gibt einfach so aus meiner Sicht, denke ich, eine ganz unglaublich, nahezu mittelalterlich anmutende Bereitschaft des kolumbianischen Staates und auch der ökonomischen Eliten, das, was sie haben, mit allen Mitteln zu verteidigen und dafür wirklich auch über Leichen zu gehen. Also man kann schon sehen, dass die Gewalt im Lande eben dann in den Regionen am allerstärksten ist, eben dann da Leute von ihrem Land vertrieben werden, wo massive ökonomische Interessen im Gange sind, um eben diese ökonomischen Interessen voranzugreifen, wird eben zu Gewalt gegriffen, wird zu paramilitärischen Gruppen gegriffen, und das scheint relativ gut zu funktionieren, und vielleicht hält es sich auch deshalb so gut, weil Kolumbien sich ganz gut als Demokratie sozusagen tarnt, also nach außen immer diesen formalen Schein einer Demokratie aufrechterhält und damit eben auch in der internationalen Staatengemeinschaft, im internationalen Gefüge immer noch ganz gut durchkommt und als Demokratie faktisch auch akzeptiert wird mit ihren kleinen Schwächen. Das wird dann schon zugegeben.
Könnte man das System irgendwie charakterisieren mit einem Wort, so Kriegsdemokratie oder so ähnlich?
Ich weiß es nicht. Also Demokratur habe ich öfters gehört. Ich denke, das trifft das vielleicht ganz gut, weil es wirklich so eine eigenartige Mischung ist aus formal sieht vieles nach Demokratie aus und de facto ist es für die Menschen, die dort leben, dann doch vieles sehr autoritär, und diese autoritären Züge sind auch was, was sich immer mehr verstärkt. Ich denke, ich möchte zu diesem Kriegsdemokratie vielleicht noch eins sagen. Es gibt viele Leute in Kolumbien, die eins immer wieder betonen, und ich denke, das ist auch wichtig, um die Situation dort zu verstehen. Und das ist einfach die Tatsache, es gibt in Kolumbien nicht Menschenrechtsverletzungen, weil es Krieg gibt, sondern es gibt Krieg, damit es Menschenrechtsverletzungen und Vertreibungen geben kann. Das heißt, der Krieg ist letztendlich auch so ein guter Deckmantel dafür, unter dem eben gewaltsam wirtschaftliche Interessen durchgesetzt werden können, Opposition bekämpft werden kann und man das als Terrorismusbekämpfung oder Guerillabekämpfung verkaufen kann.
Jetzt gab es ja trotz dem, was du jetzt gesagt hast, immer wieder Verhandlungen zwischen den Guerillagruppen, also die größten sind die FARC und die ELN, und der kolumbianischen Regierung, die letzten unter dem letzten Präsident Andrés Pastrana, der zwischen 1999 und 2003 regiert hat. Die sind aber immer gescheitert, und jetzt ist letztes Jahr Uribe an die Macht gekommen, Álvaro Uribe, und der gilt ja als Rechtsradikaler, mehr oder weniger als Mann der Paramilitärs, der jetzt auch explizit auf die militärische Karte gesetzt hat. Was heißt denn das jetzt nochmal aktuell? Hat sich der Konflikt jetzt nochmal verschärft? Ist der Spielraum für gerade Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschafter nochmal enger geworden? Was hat sich denn verändert, seitdem Uribe jetzt an der Macht ist?
Also der Spielraum ist sicher noch mal enger geworden und er ist jetzt noch mal auf eine andere Art eingeengt worden, als es vorher der Fall war. Vorher waren es insbesondere die Drohungen und die Morde oder das gewaltsame Verschwindenlassen durch paramilitärische Gruppen, teilweise in Zusammenarbeit mit staatlichen Sicherheitskräften, die eben Menschenrechtsaktivisten und Gewerkschaften von ihrer Arbeit abgehalten haben. Seit Uribe an der Regierung ist, hat er in mehreren Zusammenhängen zum einen Bestimmungen des internationalen humanitären Völkerrechts in Frage gestellt. Und er hat aber auch, das hat man ja in dem Beitrag vorhin auch schön gehört, er hat die Menschenrechtsorganisation auf eine Stufe gestellt mit Terroristen, beziehungsweise sie als Handlanger der Terroristen bezeichnet und hat sie in einer öffentlichen Rede massiv diffamiert. Er hat es, obwohl er Druck von der internationalen Gemeinschaft erhalten hat, wenige Tage später wiederholt und er hat vor kurzem, jetzt im Februar bei seinem Europabesuch, hat er vor dem Europaparlament in Straßburg, hat er weiterhin Diffamierung gegen Menschenrechtsorganisationen ausgestoßen. Das steht in einem Zusammenhang mit anderen Maßnahmen, die jetzt in Kolumbien stattfinden. Es gibt nämlich eine zunehmende juristisches Vorgehen gegen Menschenrechtsaktivisten. Das heißt, vor wenigen Wochen wurde die Anführerin von einer Bauernorganisation aus Arauca verhaftet, beschuldigt der Rebellion, also der Guerilla-Aktivität im Grunde. Und das sind Fälle, die zunehmen. Also, dass Menschenrechtsaktivisten, Angehörige von Gewerkschaften, Bauernführer, dass die alle entweder mit Anklagen rechnen müssen, dass sie teilweise schon verhaftet wurden oder angeklagt wurden. Es gab im letzten Jahr auch eine vom Oberkommandierenden der Streitkräfte einberufene Pressekonferenz, wo er eine ganz wichtige kirchliche Menschenrechtsorganisation angeklagt hat, korrupt zu sein, mit der Guerilla zusammenzuarbeiten und so weiter. Nach dieser Pressekonferenz gab es dann eben auch entsprechende Anzeigen gegen diese Menschenrechtsorganisation. Das heißt, es sind jetzt nicht mehr nur Morde und Drohungen, die Morde sind teilweise, was die Gewerkschaften betrifft, auch tatsächlich unter der Regierung Uribe ein Stück weit zurückgegangen. Aber es sind jetzt auch diese juristischen Maßnahmen und selbst wenn das fingierte Prozesse sind, ist trotzdem damit zu rechnen, die Aktivisten sind auf Monate oder Jahre dann erstmal im Gefängnis und damit bricht natürlich auch die Arbeit der Organisation in dieser Zeit unter Umständen vollständig zusammen.
Und gleichzeitig verhandelt Uribe ja mit den Paramilitärs. Es gibt ja eine Verhandlung zur Entwaffnung der Paramilitärs. Die Verhandlungen mit der Guerilla sind abgebrochen. Er verhandelt mit den Paramilitärs. Was hat das zu bedeuten?
Ja, Uribe ist ja angetreten mit dem Slogan Großes Herz, harte Hand, wobei sich diese harte Hand wohl doch mehr auf den Umgang mit der Guerilla, also der FARC-Guerilla bezieht. Uribe wird ja nachgesagt, dass er doch eher, zumindest wohlgesonnen ist gegenüber den Paramilitärs. Diejenigen, die weitergehen, sagen ihm auch Verbindungen zu diesen Gruppen nach. Er hat ja in seiner Zeit, als er in Antioquia Gouverneur war, also in einem der Bundesstaaten Kolumbiens Gouverneur war, hat er dort private Sicherheitsdienste eingeführt, die dann auch ganz wesentlich mit zu dem Erstarken und der paramilitärischen Gruppen beigetragen haben. Von daher also auch diese Gerüchte, dass Uribe diesen Gruppen sehr nahe steht. Das wird weiter gefördert durch die Art, wie er jetzt die Verhandlungen mit den paramilitärischen Gruppen führt. Wenn eine Regierung mit einer illegalen bewaffneten Gruppe Verhandlungen führt, dann ist es ja erstmal naheliegend, dass die Verhandlungsmasse, die man so in der Hand hat, dass man die zurückhält bis zum Ende, um da auch verhandeln zu können und was in die Waagschale zu schmeißen. Uribe hat faktisch genau das Gegenteil getan. Er hat erstmal zum Eingang der Verhandlungen den Paramilitärs zugesagt, dass sie weitgehende Straffreiheit haben werden. Er hat einige Gesetze, die das ermöglichen werden, bereits verabschiedet. Andere sind auf dem Weg. Und das ist natürlich ganz besonders schrecklich, das mit anzusehen für die Opfer und für die Organisation von Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Denn das bedeutet faktisch für sie, dass es kein Recht auf Wahrheit, kein Recht auf Gerechtigkeit und Reparation dessen, was geschehen ist, geben wird. Und es bedeutet natürlich auch für die weitere gesellschaftliche Entwicklung in Kolumbien einen katastrophalen Ausgangspunkt, weil faktisch, wenn das wirklich so kommt mit dieser Straffreiheit, dann wird es bedeuten, dass die Leute, die über Jahre hinweg in grausamster Weise Massaker an der Zivilbevölkerung begangen haben und schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, dass die künftig in private Sicherheitsdienste und das von der Uribe-Regierung initiierte Spitzelnetzwerk integriert werden und sich dort ihren ihren Lebensunterhalt verdienen und faktisch eben nicht demobilisiert werden, sondern recycelt oder quasi legalisiert werden. Das ist zumindest eine ganz große Befürchtung, die es zurzeit unter Menschenrechtsorganisationen gibt. Und es gibt im Moment bei diesem sogenannten Demobilisierungsprozess keinerlei Transparenz, um irgendwie festzustellen, dass das nicht so sei oder sein wird.
Ist das der Grund, warum gerade oder warum jetzt, wie wir in dem Beitrag gehört haben, die Anwälte ins Visier der Paramilitärs geraten, weil sie ja davon ausgehen können, dass sie eh straffrei davonkommen?
Also die Anwälte sind schon seit ganz langer Zeit eigentlich immer im Visier der Paramilitärs. Es ist ja so, dass die Opfer von Menschenrechtsverletzungen eben zu den Anwälten kommen. Und es dann die Pflicht der Anwälte ist, um ihre Opfer, also um ihre Mandanten zu vertreten, auch zum Beispiel hohe Armeegeneräle anzuklagen. Und es ist jedem Anwalt in Kolumbien klar, dass wenn er einen Militärgeneral anklagt, dass das auf jeden Fall massive Drohungen mit sich führen wird. Und das ist auch im Fall dieses Anwaltskollektivs, wo die interviewte Anwältin Soraya Gutierrez, also wo die arbeitet, das ist eben eins der wenigen Anwaltskollektive, José Alvear Restrepo, die weiterhin noch auf solche Fälle spezialisiert sind, die Menschenrechtsverletzungen anzeigen und die auch ganz, ganz hohe Generäle angezeigt haben und teilweise auch bis da kurz vor der Verurteilung diese Fälle haben vorantreiben können. Aber auch das ist im Prinzip nur möglich gewesen, weil sie viel internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung haben, weil sie immer wieder die Unterstützung auch der Interamerikanischen Menschenrechtskommission eingeholt haben und weil sie auch vor Ort internationale Begleitung von internationalen Friedensbrigaden haben und außerdem noch gepanzerte Fahrzeuge und so weiter.
Wie sieht denn deren Alltag aus?
Also wenn man den Präsident von diesem Anwaltskollektiv zum Beispiel nimmt, das sind alles Arbeitstiere, würde ich mal sagen. Die stehen wahnsinnig früh morgens um 6 auf. Die fahren dann mit ihrem gepanzerten Fahrzeug unter Begleitung von internationalen Aktivisten, eben von Peace Brigades International, fahren die dann in ihr Büro. Auch dieses Büro hat Überwachungskameras und gepanzerte Türen. Da sitzen sie dann und arbeiten. Wenn sie wieder vor die Tür gehen, um zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft Akteneinsicht zu nehmen oder Zeugen zu interviewen, dann wird eben auch dafür wieder der gepanzerte Wagen verwendet. Es wird auch dafür wieder die internationale Begleitung angefragt, um darüber zu gehen und abends dann für den Rückweg wieder dasselbe. Das Wochenende verbringen diese Leute im Prinzip bei sich zu Hause, ohne wirklich vor die Tür zu gehen, für Fahrten in andere Gemeinden, Bezirke, um Zeugen zu vernehmen oder Orte zu besichtigen, eben wieder dasselbe. Also es wird Begleitung angefragt, internationale, es werden besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Also das Privatleben dieser Menschen ist vollkommen eingeschränkt und die opfern wirklich wahnsinnig viel für diesen Einsatz für Menschenrechte und aber auch für die Verurteilung der Täter und für die Erlangung von Gerechtigkeit.
Für diese Anwälte hat jetzt unter anderem die Organisation Anwälte ohne Grenzen eine Kampagne ins Leben gerufen, die sich eine Verteidigung der Verteidigung nennt. Um was für eine Kampagne handelt es sich denn hier?
Ja, das ist eine Solidaritätskampagne von europäischen Anwaltsorganisationen, die sich eben nicht damit abfinden wollen, dass ihre kolumbianischen Kollegen oder auch Kollegen in anderen Ländern daran gehindert werden, das ganz normale Recht eines Anwalts, einfach den Beruf auszuüben, um eben seine Mandanten zu verteidigen, dass sie dieses Recht nicht ausüben können oder dass sie es nur ausüben können unter eben massiven Drohungen. Und deshalb gibt es diese Solidaritätskampagne, wo sich Anwaltsvereinigungen hier in Europa solidarisieren. Sie schreiben Briefe an die kolumbianischen Autoritäten, machen das eben international auch bekannt, was da passiert. Denn eines hat sich doch gezeigt, immer wieder, trotz auch der vielen Rückschläge, die kolumbianische Regierung ist durchaus empfindlich für internationale Aufmerksamkeit und Druck, denn sie macht doch, unternimmt relativ viel, um international durchaus als Demokratie, Rechtsstaat und ein Land, das die Menschenrechte respektiert, dazustehen.
Damit kommen wir zu einem weiteren Thema. Also der Konflikt ist mittlerweile ziemlich international. Es spielen viele externe Faktoren auch eine Rolle. Ich nenne es mal als Schlagwörter irgendwie der Plan Colombia, der 11. September oder der Drogenhandel. Wie nehmen diese Faktoren Einfluss auf den Konflikt?
Also ich möchte im Moment vielleicht am meisten herausheben dieses Thema der 11. September. Wir haben ja weltweit seit dem 11. September einen totalen Rollback für alles, was internationales Völkerrecht, Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht ist. Und wenn die USA das weltweit in Afghanistan, Irak und Guantanamo machen, dann ist das für eine Regierung wie die Regierung Uribe in Kolumbien natürlich ein wunderbarer Hintergrund, um auch in Kolumbien im Namen der Terrorismusbekämpfung rechtsstaatliche Garantien abzuschaffen. Das wird im Moment gemacht. Also es wird jetzt nicht nur mehr über die illegalen paramilitärischen Gruppen auf schmutzige Weise gegen die Opposition vorgegangen, sondern es werden auch formal jetzt die rechtsstaatlichen Garantien und Mittel eingeschränkt oder abgeschafft. Also die Militärs sollen jetzt auch teilweise juristische Befugnisse haben, um Beweismittel zu erheben, um Hausdurchsuchungen durchzuführen oder Leute zu verhaften. Das ist ganz krass in einem Land, wo das Militär dafür bekannt ist, eben auch einfach Zivilisten umzubringen und nachträglich in Militäruniform zu stecken und als ermordete Guerilleros zu präsentieren. Das ist das nur ein Beispiel, vielleicht im Moment das Erschreckendste dessen, was in Kolumbien unter dem Zeichen der Terrorismusbekämpfung passiert. Und da gehört natürlich aber auch ganz eng mit dazu der Plan Colombia, der ja insbesondere besteht in ganz, ganz massiver Militärhilfe seitens der USA für die kolumbianische Regierung. Da sind jetzt auch die ursprünglichen Beschränkungen fallen gelassen. Das heißt, dass das Geld und die Militärhilfe darf nicht nur mehr für Drogenbekämpfung, sondern auch für Guerillabekämpfung verwendet werden. Und diese auch da, also da gibt es noch viele weitere Maßnahmen. Also es gibt jetzt dieses Konzept der Bauernsoldaten. Das heißt, es werden Bauern als Soldaten, als Teilzeitsoldaten sozusagen angeheuert. Das ist eine totale Verwischung von humanitärem Völkerrecht, das ganz klar sagt und ganz klar vorschreibt, Zivilisten und Kombattanten, also Kämpfer, das muss ganz klar getrennt sein. Das darf nicht verwischt werden von keiner Seite. Uribe hat ganz klar gesagt, dass das humanitäre Völkerrecht ihm egal ist und dass alle sich irgendwie an diesem Kampf beteiligen müssen, weil es geht ja um Terrorismusbekämpfung. Also es greift schon sehr eng ineinander. Zum einen diese Militärhilfe aus den USA, die es ermöglicht macht, diesen Kampf weiterzuführen. Und zum anderen aber natürlich auch dieser rhetorische Rückhalt, der jetzt da ist durch die internationale Terrorismusbekämpfung.
Die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Ich wollte jetzt noch wissen, du hast jetzt gerade erwähnt, die Hilfe der USA, aber Uribe war jetzt eben auch unter Protesten in Europa gewesen, hat vor dem Straßburger Parlament gesprochen, wie du schon erwähnt hast. Und Schröder hat ihm zum Beispiel versprochen, dass auch die kleinere der beiden Guerillagruppen, die ELN, jetzt auf die europäische Terrorliste kommt. Jetzt ist meine Frage, welche Position hat die Europäische Union und Deutschland zu dem Konflikt? Warum wird Uribe nicht scharf kritisiert für das, was er macht und was du eben erklärt hast? Warum werden ihm solche Versprechungen gemacht von Seiten der Union und von Deutschland?
Ja, also aus menschenrechtlicher Sicht ist es natürlich völlig schwer verständlich, dass auch Schröder hat jetzt dem kolumbianischen Präsidenten zugesagt, volle Unterstützung in der Terrorismusbekämpfung. Schröder hat die Menschenrechte wohl nicht erwähnt, obwohl Fischer das dann anscheinend wohl doch getan hat, laut Taz-Bericht. In der EU-Kommission war das so ein bisschen anders. Also die EU-Kommission hat Uribe klar signalisiert, dass eine geplante Geberkonferenz für Kolumbien, an der Uribe sehr viel liegt, auch wegen der politischen Anerkennung, die damit zusammenhängt, dass sie nicht in Brüssel stattfinden wird. Und das ist auch ein klares politisches Signal, dass eben die Nichterfüllung der UN-Empfehlungen für die Umsetzung der Menschenrechte in Kolumbien, dass das eben von der EU mit Missfallen gesehen wird, dass das nicht gemacht wird. Dass das nicht massiver stattfindet, ich meine gut, die Interessen sind immer dieselben, wirtschaftlichen. Ich denke, die Regierung Aznar und also die ehemalige spanische Regierung Aznar und auch die britische Regierung spielen da in der EU auch eine führende Rolle, wenn es darum geht, Terrorismusbekämpfung größer zu schreiben als Menschenrechte. Das ist eine Gemengelage. Im Moment ist die EU-Position sicher positiver zu bewerten als die der USA, aber es ist eben nicht mehr wie vor dem 11. September so eine klarere Position, auch also wo die EU auch sehr kritisch war zum Plan Colombia und da sich kritisch rausgehalten hat. Da ist sicher auch für uns als sozusagen Staatsbürger dieser EU-Staaten noch viel zu machen, das einfach wieder auf die Agenda zu heben. Menschenrechte sind wichtiger als Terrorismusbekämpfung und dürfen dem nicht geopfert werden. Das ist einfach auf allen Ebenen klar ist.
Was plant Kolko da zu tun? Also ganz kurze Abschlussfrage.
Wir werden weiterhin Öffentlichkeitsarbeit machen und mit politischen Instanzen in Deutschland im Gespräch sein, um darauf hinzuwirken. Und viel öffentliches Interesse ist für uns natürlich dann wichtig.